Dann darf ich kurz weitermachen mit den Hornhautdystrophien. Dys heißt auf Griechisch falsch, schwierig, Trophe ist die Ernährung. 1890 publizierte Arthur Grönow eine Arbeit über zwei Patienten mit Noduli cornei. Ein Fall davon war eine bröcklige und ein Fall davon war eine makuläre Hornhautdystrophie. Es ist eine vererbte Erkrankung, wo eine genetische Modifikation vorliegt. Und es ist eine Gruppe, wo normalerweise, also bilateral es auftritt. Wenn es ein Umweltfaktor ist, wie gesagt, dazu kommen kann, aber es ist normalerweise auch immer symmetrisch. Also Sie haben eine Dystrophie eigentlich immer auf beiden Seiten. Die Frage ist, also zum Beispiel auch beim Keratokonus, ist es eine Dystrophie oder nicht. Beim Konus gibt es auch ganz, ganz seltene Fälle, wo es nur einseitig in der Topografie auch klinisch manifest ist. Nichtsdestotrotz, es ist eigentlich eine bilaterale Erkrankung. 1938 Bückler die erste Klassifikation. Also es wurden damals noch die Unterschiede zwischen der gittrigen und der bröckligen mit der makulären beschrieben. Ein großer Sprung war Ende der 90er Jahre mit der Erkennung der Genetik im Rahmen dieser Dystrophien. Wir haben da gesehen, dass unterschiedliche Gene trotzdem eine phänotypische Veränderung machen können. Auf der anderen Seite wieder gibt es eine Genmodifikation, die aber zu unterschiedlichen klinischen Symptomen oder Manifestationen führen kann. Hier die Arbeit von Monnier im Nature Genetics aus dem Jahr 1997. Er hat gezeigt, dass das Beta-IG-Gen die Ursache ist für die gittrige, für die Avellino bzw. für die bröcklige Dystrophie. Das sind eigentlich genetisch gesehen eine Erkrankung. Phänotypisch aber gesehen schauen die total unterschiedlich aus. Also die Avellino, wird noch Bilder zeigen, ist eine Mischung aus der bröckligen und der gittrigen, wobei die gittrige und die bröcklige klinisch völlig unterschiedlich ausschauen. Wir lange Zeit dachte man, es wäre eine stromale Dystrophie, wobei man aber durch diese Arbeit von Monnier weiß, es ist eine Modifikation des Keratoepithelin-Gens. Das ist eine genetische Mutation der Zellen, der limbalen Stammzellen. Hier eine Einteilung der Klassifikation aus Ophthalmologie 2002 nach der Genetik. Man hat dann probiert, gesagt, okay, teilen wir die Klassifikation jetzt nicht nach der phänotypischen Klassifikation, einerseits so, wie sie klinisch ausschaut, sondern wir wissen ja, dass bestimmte Gene bestimmte Mutationen, also Veränderungen machen, teilen wir es nach der Genetik ein. Hat sich aber nicht durchgesetzt, weil es vom phänotypischen her trotzdem total unterschiedlich ist. Also wir haben da die epithelialen, die subepithelialen Dystrophien, das ist das nach der ICD-Klassifikation aus dem Jahr Cornea 2008, die ist, glaube ich, vor 2011 oder 2012 leicht modifiziert worden. Es gibt die epithelialen und subepithelialen Dystrophien, es gibt Dystrophien der Baumannschen Membran, es gibt die stromalen Dystrophien und es gibt Dystrophien der Descemet'schen Membran und des Endothels. Epitheliale Dystrophie, wahrscheinlich klinisch die häufigste, ist die MAP-Dot-Fingerprint-Dystrophie, oder also genannt eigentlich die Epithelial Basement Membrane Dystrophy, da gehört die MAP-Dot-Fingerprint dazu, die Kogan Microcystic Epithelial Dystrophy oder Anterior Basement Membrane Dystrophy. Das sind Patienten im Endeffekt, die immer wieder kommen mit rezidiven Erosionen, die von Zeit zu Zeit Schmerzen bekommen, meistens eine zweite Ursache zu ihrer Genetik haben. Also es ist selten, dass ein Patient kommt und sagt, okay, das ist nur aufgebrochen. Meistens hat der Patient eine Fingernagelverletzung, hat eine Blepharitis. Es gibt auch eine Arbeit, die zeigt, dass wenn der Patient mit rezidiven Erosionen und mit starker Blepharitis Tetrazyklin-Therapie bekommt, dass die rezidive Erosion auch zurückgeht im Rahmen seiner Epithelial Basement Membrane Dystrophy. Hier Bilder von den Kogenzysten und hier eine Histologie. Man sieht, dass das Problem hier eine Kombination nicht vom Epithel ist, sondern das sind stromale Ausläufer, die in das Epithel hineingehen. Als Therapie der Wahl ist eigentlich heutzutage die PTK. Wir nehmen ungefähr so zwischen 12 und 24 Mikrometer mit der Baumann weg und damit ist in 95% der Patient eigentlich geheilt. Epithelial Recurrent Erosion Dystrophy, wie Sie sehen, ist auch ein TGF-Beta-Mutation. Habe ich jetzt per se selber nie jetzt wirklich gesehen oder nicht erkannt. Die Patienten haben über Jahre subepitheliale Narben und rezidivierende Erosionen. Vielleicht kommen die auch erst viel später und wir sehen ja immer wieder im höheren Alter idiopathische Salzmannsche noduläre Degenerationen, die ähnlich ausschauen wie das, könnte sein, dass das sich auch um diese Erkrankung handelt. Meesmann-Hornhautdystrophie, auch extrem selten. Patienten haben rezidivierende Erosionen und was die noch haben, ist meistens, sie sind lichtempfindlich. Klinisch habe ich jetzt keine Arbeit gefunden, die zeigt, inwieweit wir, wenn wir eine PTK machen, ob eine PTK sinnvoll ist. Von der Logik her eigentlich nicht, weil es ein Problem des Hornhautepithels ist und nicht ein stromales Problem ist. Und dementsprechend müsste eigentlich das kommen. Ich habe zwei Patienten gesehen in meinem Leben, beide haben wir keiner PTK zugeführt. Sie waren primär lichtempfindlich, rezidive Erosionen gehabt und das haben wir mit der Kontaktlinse ganz gut in den Griff bekommen. Lisch-Epithel-Dystrophie, Gelatinous Drop-like Corneal Dystrophy gehört auch zur Gruppe der epithelialen und subepithelialen Dystrophien, haben eine sehr hohe Rezidivrate mit Visusabfall, je nach Klinik. Die Rezidivrate ist, nachdem sie so hoch ist, ist auch die Keratoplastik oder nur die Keratektomie zwar für kurzfristig sinnvoll, aber es kommt leider wieder. Reisbückler und Thiel-Behnke sind zwei subepitheliale Dystrophien, auch aus der Gruppe TGF-Beta-Gruppe, die Hornhaut, oberflächliche Hornhautvernarbungen machen. Und wie gesagt, es ist bilateral. Also wenn es einseitig ist, muss man überlegen, ob das nicht irgendwas anderes ist. Die Patienten sind immer bilateral und sie haben zunehmend Visusverschlechterung, Photophobie und rezidivierende Erosionen. Der Visus ist normalerweise nicht so schlecht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Patient noch zusätzlich im Alter eine Katarakt entwickelt. Wenn Sie nur eine Katarakt haben mit einer klaren Hornhaut, kann sein, dass der Visus noch relativ gut ist. Aber wenn das Problem ist, wenn Sie ein zweites Problem in den optischen Medien bekommen, also bei so einem Patienten im höheren Alter würde ich früher einsteigen, um die Katarakt zu machen, als jetzt, wenn er die Hornhautproblematik nicht hätte. Die profitieren sehr davon. Hier Thiel-Behnke schaut klinisch sehr ähnlich der Reisbückler. Gehen wir rüber zu den stromalen Dystrophien, die eigentlich genetisch keine stromalen Dystrophien sind, weil das Transforming Growth Factor Beta IG betroffen ist. Das ist ein Gen, wie gesagt, in den limbalen Stammzellen ist. Primär, also logischerweise müsste man theoretisch eine limbale Stammzelltransplantation machen, um den Patienten zu therapieren und zu heilen. In der Realität wissen wir, dass es nicht möglich ist, weil die natürlich abgestoßen werden im Rahmen einer Immunabstoßung und der Patient nach spätestens 6 bis 12 Monaten sind keine Stammzellen mehr, wären keine vorhanden. Also die einzige Möglichkeit ist nach wie vor die lamellierende Keratoplastik. Nachteil ist, dass die halt rezidivieren. Es kommt immer wieder. Meistens haben das Patienten, beginnen mit 20, 30 Jahren, beginnend und sobald die Sehleistung abfällt, fangen wir eigentlich zuerst an, eine PTK zu machen. Also ich habe selber einen Patienten, einen Landsmann, einen armenischen Perser, der habe ich, glaube ich, auf jeder Seite 4-mal bereits eine PTK zugeführt, hat nur noch eine Hornhautdicke von 250 bis 280 Mikrometer, aber er kommt immer wieder auf eine Sehleistung von 0,4, 0,5 und das ist eine Sehleistung, mit der er noch gut zurechtkommt und dementsprechend noch keine Transplantation durchgeführt wurde. Selbst wenn man eine Transplantation kann man immer noch durchführen und selbst im Transplantat würde das Rezidiv ja wiederkommen. Hier ein Beispiel einer Bröckling-Dystrophie. Sie sehen, was wichtig ist bei der Bröckling-Dystrophie, ist, dass sie peripher klar ist und nur zentral die Ablagerungen sind. Wenn man eine Masse- und Trichromfärbung macht, sieht man wunderbar diese Ablagerung im zentralen Stroma. Und hier ein Beispiel einer Lattice, also einer gittrigen Dystrophie. Moment. Bei der gittrigen Dystrophie sehen Sie so linienförmige Veränderungen in der Hornhaut im Gegensatz zur bröckligen Dystrophie. Beides genetisch von derselben Gruppe, das TGF-Beta-IG betroffen. Und dann gibt es eben, Mounier hat seine Arbeit auf eine Familie bezogen in Avellino. Das ist eine Stadt in Italien, wo eine größere Familie vorhanden war, die eine Kombination hatten aus der granulären, aus der bröckligen und aus der gittrigen Dystrophie. Und die nennt er dann, man hat sie, Avellino-Corneal-Dystrophie. Und da hat er dann gesehen, Moment einmal, das sind zwei verschiedene Dystrophien in einer Patientengruppe. Und die genetische Analyse hat eben ergeben, dass es im Endeffekt alles die gleiche Genmodifikation ist, die bei unterschiedlichen Patienten zu unterschiedlichen klinischen Manifestationen führt. Ist Progredient, ist ein Amyloid, das sich ablagert, und so wie bei der bröckligen Dystrophie machen wir zuerst eine PTK, und wenn es nicht besser wird oder wenn es wieder auch mit der PTK nicht besser wird, dann eine lamellierende Keratoplastik. Es gibt Arbeiten, ich kann mich erinnern, eine Arbeit von Sundmach aus dem Jahr 1998 oder 99, wo er im Grefes publiziert hat, dass er bei diesem Patienten eine keratolimbale Stammzelltransplantation gemacht hat und angeblich damals funktioniert hat. Er hat nie wieder weitere Daten diesbezüglich publiziert, also wir können davon ausgehen, dass es nie, wie gesagt, eine limbale Stammzelltransplantation theoretisch eine tolle Sache ist, aber in der Realität heutzutage noch nicht funktioniert. Makuläre Dystrophien sind stromale Dystrophien. Im Gegensatz zu zur bröckligen oder zur gittrigen Dystrophie, die gittrige und die bröckligen Dystrophie, die hören bei der Descemet'schen Membran auf. Wenn die makuläre Dystrophie auch über die Descemet und das Endothel hinaus mit den Ablagerungen gehen kann. Da gibt es drei verschiedene Typen bei den makulären Dystrophien, je nachdem wie der immunophänotypische Subtyp ist. Schneidersche korneale Dystrophien, sie heißen zwar Crystalline Dystrophie, sind aber nicht immer typisch mit kristallinen Ablagerungen verbunden. Hier ein Beispiel einer nicht kristallinen und hier ein Beispiel einer kristallinen schneiderschen Dystrophie. Sind meistens sehr junge Patienten, der Patient kommt schon mit 15, 16, 18 und hat diese Hornertrübung. Sie hat Ablagerungen von Phospholipiden und Cholesterin im Epithel und im Stroma und Therapie der Wahl ist nach einer Zeit die Hornertransplantation. Fleckdystrophie ist nett, wenn man es erkennt, sind Glykosaminglykaninen, Keratozyten, sind leichte Ablagerungen, machen für den Patienten eigentlich keine Beschwerden, ist asymptomatisch. Das haben Sie sicherlich öfters gesehen. Das sind diese Crocodile Chagrin oder zentrale Dystrophie nach François. Da ist die große Diskussion, ist es angeboren, wenn man den Patienten jetzt mit 70, 80 sieht, hat er es immer schon gehabt, ist es eine erworbene, und wir sagen, es ist, wenn es genetisch ist, also wenn es schon im jungen Alter ist, nennen wir es eine zentrale Dystrophie nach François. Und wenn es im Alter dann kommt, ist es dann eine Crocodile Chagrin. Wirklich wissen tun wir es nicht. Der Patient hat auch klinisch meistens keine Beschwerden. Also wegen so einer Crocodile Chagrin oder einer François führt man normalerweise, also keine Hornertransplantation bitte durch. Die prädestinierte Dystrophie, von manchen auch Differentialdiagnose Cornea Farinata, genannt. Es sind ganz, ganz leichte Ablagerungen vor der descemet'schen Membran, sieht man zwar extrem selten, aber doch immer wieder bei den Patienten, wenn man es genau schaut, hat keine klinische Bedeutung, Patient hat keine Beschwerden. Auch da sagen wir, wenn es angeboren ist, beim 20-Jährigen ist pre-descemet corneal dystrophy, die Cornea Farinata per Definition ist eine Degeneration, die wir im Alter dann als erworben bekommen. Fuchsche Dystrophie brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen, haben Sie alle schon gesehen. Da kommt es zu Ausstülpungen in der descemet'schen Membran und dadurch zu Gutata, zu Endothel gehämmert vor, und früher oder später Therapie der Wahl ist die MEC, die SEC. Auch extrem selten ist die PPD, die posteriore polymorphe Dystrophie. Hier sehen Sie ein schönes Bild, wie so schneckenspurartig am Endothel sich verzieht. Ich habe in meinem Leben nur zwei Patienten gesehen, beide klinisch asymptomatisch gewesen, war Zufallsdiagnose im Rahmen einfach einer Routinekontrolle. Sollte es aber deutlich stark ausgeprägt sein, kann es natürlich zu einer Endotheldekompensation führen und eine hintere Keratoplastik notwendig machen. CHED, eine kongenitale hereditäre endotheliale Dystrophie, kommt das Kind praktisch ohne Endothel auf die Welt. Ich darf vielleicht noch zwei, drei Bilder zeigen von, was nicht meiner Meinung nach interessant sind, von diesen, die Peters-Anomalie. Das ist eine Dysgenesie im vorderen Augenabschnitt, wo es zwei unterschiedliche Typen gibt. Das eine ist, die eine Typ ist eine zentrale Hornhauttrübung mit Mikroophthalmus, einer Irishypoplasie und eine geringe Linsenbeteiligung. Da sehen Sie nur die Verbindung sozusagen zwischen der Hornhaut und der Iris. Und der zweite Typ, was natürlich viel stärker ausgeprägt ist, ist, wenn die Linse deutlich mitbeteiligt ist. Kinder, in dem Brauch sind meistens 1-2 Jahre alt, bekommen meistens eine Hornhauttransplantation. Die Prognose ist natürlich extrem schlecht. Und Axenfeld-Rieger als Beispiel ist auch eine Dysgenesie, die Sie eventuell selten bis nie sehen werden. Es fehlen das Endothel und der Descemet-Membran in der peripheren Hornhaut. Danke.